Ja, hallo. Hallo, das ist laut. Und herzlich willkommen zum diesjährigen Paraclub-Symposium als Teil des Paraclub-Festivals für digitale Kunst und Kultur. Das gibt es jetzt schon in der 9. Ausgabe und jedes Jahr zu einem speziellen Thema. Und dieses Jahr haben wir uns das Thema Intimität vorgeknöpft. Aus der Blickrichtung digitale Intimität, aber auch durchaus ein bisschen breiter. Also wer ins Programm schaut, wird sehen, dass wir ganz verschiedene Aspekte von Intimität behandeln und ja, jeden Tag so ein bisschen einen eigenen Schwerpunkt widmen. Wir haben Plug-in, steht für die Verbindung, Verknüpfung von Körper, Maschinen. Wir haben Exploit, das steht für Verwertungsprozesse, die aus diesen neuen Möglichkeitsräumen entstehen. Und wir haben Care, also als Zeichen der Pflege. Da geht es so ein bisschen darum, wie wir immer mehr als Gerätepflegerinnen fühlen oder dazu werden, aber auch so ein bisschen eine breitere Perspektive. Wir haben auch Leute der Sexualbegleitung eingeladen, also auf dem Tag freue ich mich auch ganz besonders. Ja, heute ist offiziell Plug-in angesagt. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, es gibt die Schnittstellen vom Körper und Maschinen, also ist ein sehr körperbezogener Tag. Ja. Es geht auch um Prothesen, es geht darum, wie die vielleicht mehr und mehr normalisiert werden, wie wir vielleicht immer mehr an Prothesen gewöhnen. Also es ist ja auch eigentlich egal, ob ich jetzt eine Brille auf habe oder ein Penisring verwende, das sind ja alles Formen davon. Ne? Wir haben uns natürlich auch, da es ein sehr körperbezogenes Thema ist, einen Experten eingeladen, oder Johannes Grenzforstner ist Künstler, Autor, Kurator und Gründer der Kunst- und Theoriegruppe Monochrom. Und er leitet auch die Arte Elektronika in San Francisco und das ist ja eigentlich das Festival zum Thema Technologie und Sexualität. Also auch wenn wir ihn kennen, müssen wir ihn einladen dazu, weil er wird uns vielleicht daraus berichten. Aber was du genau zu sagen hast, überlasse ich dir selber. Ich freue mich drauf. Danke.
Ja, herzlich willkommen. Danke. So, können Sie mich hören? Ja, ich hoffe doch, oder? Ist das laut genug? Dann machen wir das doch so. Okay, ich hoffe, es ist okay, dass ich auf Deutsch spreche. Gibt es irgendwelche Einwände? So, is it okay that I'm speaking in German? Because I was asked to speak in German, I can of course also do it in English. It just depends on what do you like. Anyone who wants me to talk in English? Okay, dann in der guten deutschen Sprache, der Schuld. Okay, so machen wir das. So, in Kürze Schmutz. Ich glaube, deswegen bin ich auch ganz am Anfang, weil ich heute über Sexualität und Technologie reden möchte bei Paraflows. Ja, 9. Jahr. Schön, dass es immer noch existiert. Ich bin dieser Herr, Johannes Grenzforstner, das ist mein Twitter-Account. Und ihr kennt hoffentlich das nette Tierchen da, den lieben Pedo Bear, auf den ich demnächst dann auch nicht genauer eingehen möchte. Lassen wir das einmal. Ich bin Teil von Monochrom und Gründer von Monochrom. Monochrom ist eine Kunst- und Theorie- und Technologiegruppe hier aus Österreich. So schaut Österreich aus, um das quasi auch mal quasi im Fleisch darzustellen. Das ganze Fett sollte eigentlich da sein. Keine Ahnung, wieso das da in den hohen Tauern herumhängt, aber ist vollkommen egal. Das denke ich von Österreich manchmal und das noch viel öfter. Gerade wenn es um Technologie geht, gerade wenn es um Innovation geht und gerade wenn es um Sexualität geht. Obwohl Österreich eine ganz großartige Geschichte hat, mit Venus im Pelz und weiß Gott was und Freud, ist es ja immer ganz eigenartig zu sehen, wie unglaublich bieder es in Österreich dann trotz allem zugeht. Und das war mein erster Rant. Und der zweite Rant ist, dass wir ja im Kunstfeld uns herumtreiben. Und das Kunstfeld hat ein großes Problem, dass es nämlich ein spezieller Platz für ganz spezielle Menschen ist und Kunst so eine Art schützende Käseglocke der Freiheit darüber hat. Und das allerdings auch das große Problem der Kunst ist, weil man ja quasi im Rahmen der Kunst alles machen kann, also ist es ja auch vollkommen wurscht, was man im Rahmen der Kunst macht, weil eh alles geht. Das ist ein altes Problem, mit dem wir uns bei Monochrom auseinandersetzen. Wir nennen uns deswegen auch Kontext-Hacker, weil es eben extrem wichtig ist, in welchem Kontext was stattfindet und es auch extrem wichtig ist, quasi den schönen Begriff des Hackens der ja eigentlich nicht aus der Technologie kommt, sondern der kommt ja vom MIT und war ja eigentlich ein Begriff fürs Pranking. Also wenn Leute am MIT in den 50er und 60er Jahren Volkswagen Käfer aufs Gebäude vom MIT raufgehievt haben über Nacht, dann war das ein Hack. Also ein Hack war quasi eine Zweckentfremdung von Technologie und auch von sozialen Konstruktionen, und das finden wir halt relativ spannend. Also quasi, welche Kontexte, welche Medien gibt es und wie kann man mit ihnen kreativ umgehen und auch subversiv umgehen, wenn das überhaupt noch möglich ist, subversiv zu sein. Also es gibt immer eine Möglichkeit, eine Botschaft rüberzubringen, und auf der Suche nach diesen Möglichkeiten sind wir. Also wir sind quasi irgendwo da dazwischen und stecken das zusammen und versuchen das halt. Nur als kurze Hintergrundgeschichte für Monochrom. Eins der Projekte, das wir mit Monochrom im Jahre 2007 gestartet haben und das ich als Kurator betreue, ist eben die Ars-Electronica. Schon im Namen steckt natürlich der derbe Wortwitz mit der Ars-Electronica in Linz, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben, außer dem Hass. Weil ich glaube, es gibt mittlerweile nichts Faderes mehr als die Ars-Electronica. Aber was, ich sollte mal auf Papier mit dem Herrn Stocker gehen, aber was soll ich tun? Das Problem bei Medienkunst ist nämlich, dass es sich mittlerweile vollkommen überholt hat, weil alles, was auf meinem iPhone passiert, ist 100-mal interessanter als die meiste Medienkunst da draußen. Ja, was kann man tun? Im Jahre 1991 war ich noch sehr angetan von der Ars-Electronica, habe mir gedacht, ja, großartig. Und dann ist die Zukunft Gegenwart geworden und Vergangenheit, und auf einmal ist es relativ hart. Aber ein Hauptgrund, wieso wir es Ars-Electronica genannt haben, ist natürlich A, der Wortwitz, und B, auch die Auseinandersetzung, dass es gerade im Medienkunstbereich und im Technologiebereich relativ wenig, fast überhaupt nicht, über Sex und Technologie gesprochen wird. Und deswegen haben wir die Ars-Electronica gegründet, genau um diese Fragen zu stellen. Das ist übrigens aus einem meiner absoluten Lieblings-Tumblr. Das war natürlich mal ein Pornobild, und das Katzerl war was anderes. Das finde ich immer sehr schön, quasi, dass Sexualität eigentlich, obwohl sie quasi die Grundmauer quasi menschlicher Existenz ist, überall quasi eigentlich wegdiskutiert und sogar im Humor wegreduziert wird. Das Festival der Ars-Electronica ist das Festival for Screw It Yourself, also Sexualität und Technologie. Das Foto, das ist im Jahre 2007, das bin ich mit einem Buttplug. Das Interessante an diesem Buttplug, und das ist auch ein schönes Bild, um zu erklären, warum das Thema wirklich so spannend ist, ist, dass dieser Buttplug ist von einem Herrn gemacht worden in einem langen Prozess von über 12 Jahren. Da hat ein Typ 12 Jahre lang daran gearbeitet, sich seinen eigenen perfekten Buttplug zu machen, weil er den einfach nicht kaufen konnte. Er hat sogar das Plastik selbst gegossen, alles, er hat einfach extrem viel Zeit und Energie reingesteckt in dieses Ding, was ihm natürlich sein Vergnügen bringt und es auch sehr schön erzählt, wie hochenergetisch das Feld eigentlich ist. Also was Leute an Geld und an Zeit und an Emotionen aufwenden, quasi genau den Sex zu bekommen, den sie gerne hätten, ist quasi fast unvorstellbar. Ja? Und die erste Frage war natürlich, wie ist das mit Pronovation? Also wie ist der Zusammenhang zwischen Pornografie und technologischer Innovation? Das war extrem wichtig für uns, weil das so ein klassisches Stammtischthema ist. Also wie hängt das wirklich zusammen? Und es hängt natürlich absolut zusammen. Es gibt nämlich nur zwei Dinge, die für mich als relativ unspirituellen Menschen über die Menschheit richtig sind. Nämlich die Menschheit ist eine sexuelle Spezies und die Menschheit ist eine werkzeugbenutzende Spezies. Und alles andere ist reine Spekulation für mich. Und die Frage war also, wie ist Technologie, auch Medientechnologie, durch Schmutz, durch Pornografie, durch Erotik, was auch immer, definiert worden? Naja, gehen wir zurück, was kann das wohl sein, da an der Höhlenwand? Naja, klar, sicher. Ein Einschaltknopf, ja, der wie eine Vulva ausschaut. Perfekt, ja, das ist doch gut, ja. Also, egal wie weit man zurückgeht in der Zeit und egal wie spirituell das vielleicht dann aufgeladen war, sobald es die Möglichkeit gibt, Technologie zu benutzen, wird sie natürlich auch in der Darstellung und der Zeigung von von sexuellen Dingen verwendet. Das sind erste Fotos von ersten Pornofilmen. Pornofilme waren im Wesentlichen genau zu derselben Zeit da wie der Film. Der Film ist entstanden und quasi ein halbes Jahr später gibt es den ersten Pornofilm. Also das ist quasi nicht auseinanderzuhalten. Ungefähr aus derselben Zeit stammt auch eine kleine Anekdote, dass ein Londoner Arzt hat eine Hausdurchsuchung bekommen, weil Leute ihn angezeigt haben, und tatsächlich wurden in seinem Keller so ungefähr 5 Jahre, nachdem die Fotografie als Consumer-Tool sozusagen möglich war, 150.000 Pornofotos in seinem Keller gefunden, und die wurden natürlich alle beschlagnahmt. Ich glaube, dieser Herr hat sehr viel geweint, vor allem weil er auch extrem viel Geld und Zeit scheinbar aufgewandt hat, 150.000 Pornofotos zusammenzukratzen, so ein paar Jahre, nachdem es Fotografie überhaupt gab. Also das ist auch ein sehr energetisches Feld, in diesem sich dieser Herr da bewegt hat. Aber auch die Polaroid-Kamera, die erste, die rauskam, wurde als der Swinger vermarktet. Natürlich ging es da auch quasi um den Tanz und die Swinging 60s und all das ganze Zeug natürlich, aber natürlich auch die Vorstellung, dass man mit Polaroid-Kameras, mit Sofortbildkameras Bilder aufnehmen kann, die man nicht zum Bilder zur Entwicklung bringen muss. Also man kann die Fotos zu Hause machen und sie verlassen das Haus auch nicht. Also das war eigentlich quasi im Technologiebereich der Start einer Amateurpornografie. Weil wenn man zu Hause ein Foto von seiner Frau macht in Lingerie, dann muss das niemand bei der Entwicklung bei einer Firma sehen, man muss sich auch nicht schämen dafür. Es gibt tatsächlich Studien, wo Leute Fotokisten, Polaroid-Kisten aus den 60er und 70er Jahren sammeln und die durchgehen und schauen, wie hoch der Anteil quasi an anrüchigem Material in diesen Polaroid-Kisten ist, die dann auf Flohmärkten oder so angeboten werden. Und es ist relativ hoch. Die Leute haben sich mit Polaroids tatsächlich mehr getraut als mit normaler Kamera, obwohl die Polaroids natürlich teurer waren als normale Fotobilder, auch in der Entwicklung. Gut, braucht nicht groß davon zu reden. Also natürlich gab es sowas wie Porno-Kinos, das war natürlich gerade in den 70er Jahren ein großes Ding in Europa, erstmals in Skandinavien möglich. Aber natürlich war das eine Sache, das für den Konsumenten, natürlich den sehr männlichen Blick Konsumenten in erster Linie ein bisschen unangenehm war, weil man würde zum Wichsen nicht unbedingt in öffentliche Gebäude gehen, obwohl es auch der dunkel ist und man will nicht in diesem ganzen Zeug herumsitzen, es klebt alles. Und das ist halt keine besonders schöne Erfahrung, glaube ich. Dann passiert das. Es passiert die Videokassette. Und die Videokassette, und da kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen, dass mein Vater sich schon im Jahre 1979 einen Videorekorder gekauft hat, genau aus diesem Grund. Das Erste, was ich in seinem Kasten entdeckt habe, neben dem Videorekorder, wie ich 5 Jahre alt war, war natürlich der erste Stack an Pornokassetten. Und mit 5 Jahren wusste ich nicht ganz genau, was das eigentlich ist, aber so mit 9 Jahren habe ich es dann gewusst und auch verwendet. Was interessant ist, ist, dass VHS sich als dominantes Medium überhaupt der Kassettentechnologie, der Videokassettentechnologie deswegen durchgesetzt hat, weil der Pornomarkt auf VHS gesetzt hat. Video 2000 und Betamax und andere Systeme waren technisch besser, also Video 2000 war ein großartiges technisches System, allerdings hat sich VHS durchgesetzt, weil der Pornomarkt auf VHS gesetzt hat, weil die Lizenzgebühren für VHS billiger waren und deswegen kam ein Großteil der Pornos auf VHS raus und deswegen hat sich VHS als Consumer Tool fürs Kassettenherzeigen, quasi als Format, dann im Endeffekt durchgesetzt. Es gibt ein paar andere Gründe auch noch, aber das ist ein großer Grund. Und auch sowas wie relativ früh leistbare Kassettenrekordersysteme sind natürlich auch sehr interessant für Amateur. Pornografie in der Selbstherstellung, nicht nur im Kaufen von Pornomaterial, sondern auch in der Selbstherstellung. Hier zum Beispiel ist ein Bild von Home Video, das war ein sehr populäres Magazin damals aus dem Jänner 1982, X-Rated Aesthetics, Videos Most Libidinous Tapes by Gary Giddens, whoever he is, Gary Giddens, aber es war definitiv ein Heap. also da wird natürlich auch gezeigt, wie interessant das man natürlich auch was in der im Selbstmachen war, im Do-it-yourself natürlich auch. Relativ klar noch in der Zeit, dass der Markt extrem männlich dominiert ist. Also es war so, dass wer konnte sich quasi das leisten, statistisch betrachtet, Einkommensschere etc. etc., das waren natürlich hauptsächlich männliche Konsumenten, die das konsumiert haben, die das gekauft haben, sowohl das Material als auch die Technologie. Eine andere Geschichte in den 80er Jahren, es gibt so ein paar Momente, wo Sexualität und Pornografie, die jetzt nicht unbedingt Gleichsätze, aber die natürlich ein nahe Verhältnis haben, auch natürlich ein sehr patriarchales, wo dieser Zusammenhang wirklich quasi große Schritte in der Technologie ermöglicht und die Leute auch Jahre vorausbringt, in der Möglichkeit an Technologie heranzukommen. Also zum Beispiel gab es in den Vereinigten Staaten noch relativ lange das sogenannte Dial-Tone-System. Also man kennt das noch, die Analogwahlscheibe und das Analogwahlsystem. Also das Analogwählen, ja, also nicht das, also nicht die digitale Verknüpfung, sondern die analoge Verknüpfung. Das wäre für normale Telefonie Mitte der 80er Jahre für alle Amis ausreichend gewesen. Da gibt es die Studien, in Amerika gibt es Studien darüber. Aber was nicht möglich war in Gebieten mit analogen Telefonsystemen, war Telefonsex-Hotlines. Also das konnte dort quasi technologisch nicht angeboten werden. Aber die männlichen Konsumenten wollten natürlich die Möglichkeit haben, Telefonsex-Services anzurufen. Und deswegen haben die sozusagen interveniert bei den Telefonagenturen, bei den Telefonfirmen, so AT&T, Southern Bell und wie auch immer sie heißen. Und deswegen wurde das Tone Dial, also die Digital-Anknüpfung in vielen Gebieten viel früher eingeführt als eigentlich notwendig für normale Telefongespräche. Das ist sehr spannend. Und natürlich, also das war ungefähr so ein Punkt, was ich rumstehen hatte Mitte der 80er Jahre, ist natürlich der Computer, die Möglichkeit an digitales Material heranzukommen, egal wie schlecht es war, und natürlich das über Modems oder Akustikkoppler zu machen, ein großes Ding. Für mich eine persönliche Anekdote, wie ich damals ins FidoNetz eingestiegen bin und Bulletin Board Systems und so weiter. Das Wichtigste für mich damals war, ich kann mir jetzt endlich, ohne eigentlich Geld zu haben, von zu Hause meine Pornobilder runterladen. Und ich erinnere mich deutlich daran, es hat 4 oder 5 Stunden gedauert, mein erstes Pornobild von einer deutschen BBS runterzuladen aus Österreich, was ungefähr 1500 Euro Kosten verursacht hat und was mich auch ungefähr einen Monat lang quasi zu Hause eingesperrt hat, weil meine Eltern natürlich draufgekommen sind, dass ich so viel Geld ausgegeben habe für was auch immer. Sie wussten nicht, aber sie haben nur gemerkt, ich habe quasi Long-Distance-Gespräche nach Deutschland geführt und es hat extrem viel Geld gekostet. Und es war quasi nur ein 320x200 Bild, das ich übrigens immer noch habe. Ich zeige es nicht her, es ist zu privat. Und ich schäme mich auch dafür. Aber im konkreten Fall der Masturbation, ich bin schon gekommen, bevor die erste Pixel-Line überhaupt dargestellt war, weil das war so aufgeladen mit, ich werde gleich Porno sehen. Das ist natürlich anders heutzutage, wenn man quasi das Triple Fisting quasi auf Knopfdruck in Sekunden Geschwindigkeit kriegt. Also was, mein Gott, die Jugend von heute, die hätten das erleben müssen, ja. Okay, der Schritt dann quasi von BBS und Long-Distance-Communication-Geschichten natürlich zum Internet ist ein kleiner, aber dass es zum Beispiel, es gibt so Tools wie CUCME und sowas, also sozusagen die Vorgänger-Technologien von Skype und so weiter, ja. Diese Geschichten sind extrem stark von der Pornindustrie gefördert worden und zum Teil liegen Patente immer noch bei Pornofirmen für diese Sachen, weil die in den frühen und Mitte der 90er Jahre gewusst haben, da kommt der große Markt. Sobald die Bandbreite schnell genug ist, viele von den Sachen schneller runterzuladen und billiger runterzuladen, als sich eine Kassette zu kaufen, wird es den großen Porno-Boom im Netz geben. Und tatsächlich ist es auch in dem Fall so, dass Breitband-Internet für die paar E-Mails und für die paar Webseiten, die man in den Mitte der 90er Jahre runterladen konnte, eigentlich viel zu früh eingeführt worden ist. Also wenn ich erinnere mich damals mit Cello gab es relativ früh in Wien und auch Breitband in anderen Bereichen und relativ günstig sogar. Natürlich war der Hintergrund auch da. Man will schnell an Videomaterial und große, hauptsächlich natürlich damals noch groß auflösende Bilder herankommen und natürlich ist der Grund da natürlich auch Man will einfacher quasi an das Material herankommen. Aber was ich sehr spannend finde im Bereich, ist die Patente und die Möglichkeiten, die auf einmal entwickelt werden und die entstehen einfach nur dadurch, dass die Pornindustrie ein unglaublicher Driver damals war, quasi in technologischer Innovation. Also das ist quasi, glaube ich, diese 5 Jahre sind quasi der Zenit der technologischen Entwicklungspotenziale im Pornobereich. Das ist dann eigentlich stetig bergab gegangen, mittlerweile relativ stagnierend und gerade im eigentlichen Pornobereich selbst, auch deswegen natürlich, weil der Markt natürlich schwindet, durch die eigene Erfindung wird der Markt gekillt. Also Porno war extrem wichtig für die Etablierung von Internet und Internet bringt Porno quasi in der Art und Weise mittlerweile um eigentlich. Also so hat man sich das Mitte der 90er Jahre vorgestellt, die große Multimedia-Welt und alles ist möglich. Und ich erinnere mich noch damals an Microsoft Encarta und all dieses ganze Zeug, das es da gab. Natürlich, ich denke, das war eigentlich relativ nebensächlich für viele Menschen. Ja, wir sind heutzutage an diesem Punkt, blöder Witz, aber ich zeige ihn trotzdem, dass wir das Internet eigentlich Porno umbringt. Vor allem deswegen nämlich, weil die Möglichkeit, an Porno ranzukommen, so gegeben ist derzeit, dass kaum jemand mehr bereit ist, dafür was zu zahlen. Und die HD-Auflösung, interessanterweise bei vielen Konsumenten, aber auch Konsumentinnen mittlerweile, weil es entwickelt sich natürlich auch sozusagen neben dem San Fernando Valley Porno natürlich auch andere Porno-Möglichkeiten und Darstellungsformen, feministischer Porn etc. etc. Tagelang darüber reden. Aber das Interessante ist, von der technologischen Geschichte her ist es so, dass HD-Auflösung für viele Leute eigentlich zu gut ist. Man sieht zu viel, man sieht jede Scheißpore. Auch da gibt es interessante technologische Entwicklungen. Es gibt nämlich mittlerweile sozusagen so Dongle-Systeme, die man an Kameras anhängen kann, die im Filmen, weil das natürlich das billiger macht als in der Post-Production, die im Filmen von Pornoszenen die fleischfarbenen Hautbereiche automatisch blurrt und unscharf macht, damit man das in der Post-Production nicht machen muss, weil alles, was quasi in der Post-Production gemacht werden muss, für Porno natürlich Geld kostet und man muss relativ günstig mittlerweile im Porno produzieren, um überhaupt noch irgendeinen Gewinn rauszuholen. Also da gibt es auch interessante Zusammenschaltungen zwischen diesen Sachen. Ja? Und natürlich mittlerweile so Geschichten wie Down oder Tinder oder Grindr und wie sie auch alle heißen, sind natürlich sehr interessante Möglichkeiten, also wie eigentlich quasi das Do-it-yourself-Prinzip sich auch durchsetzt, auch quasi in der Anbandelung von Sexualität natürlich und was es dann möglich ist. Also für mich zum Beispiel ist Facebook immer noch quasi das größte Datingportal, das gibt auf der Welt. Also sagen, da kann sich OkCupid und was auch immer, also eigentlich können alle einpacken eigentlich, ja, wenn man sich die Statistiken anschaut. Ja. Aber naja gut, das zum Beispiel ist natürlich die sehr spooky Welt der Porno-Games und sowas. Also ich finde das zum Beispiel total spitze, dass es eine körperlose Hand ist. Also die körperlose Hand, die da quasi über den Körper der Frau streichelt, was irgendwie total weird ist. Und in der Krise hat irgendwelche erotischen Vorstellungen von Adams Family, mit der so die Hand da kommt. Aber natürlich, anders geht es nicht, weil die Hand ja natürlich sofort alles verstecken würde, wenn da eine echte Hand wäre. Also das ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube, das ist mittlerweile 5 oder 6 Jahre alt, diese Geschichte. Aber in dem Bereich der Pornospiele, der Pornointeraktion und natürlich alles Zeug, was natürlich demnächst passieren wird mit Oculus Rift etc., bringt natürlich auch schöne Geschichten. 3D-Porn hat sich interessanterweise nicht so durchgesetzt bis jetzt. Es gibt relativ wenige 3D-Porn. Na gut, und da ist natürlich, also sagen, das ist jetzt eine sehr unerotische Fresse da, aber der Herr von Google mit seinem Google Glass, klar, natürlich wird immer darauf hingewiesen, natürlich ist das nicht für Sexualität, natürlich ist das nicht für Porno. Steve Jobs hat ja quasi seinen Großtaten geleistet, nämlich Nummer 1, der Jesus des Computing zu sein und Nummer 2, sich selbst umzubringen, weil er so ein New Age-Fanatiker war und Nummer 3, so eine unglaubliche Anti-Porno-Gestalt in der Technologiebranche geworden zu sein. Also quasi seine unglaubliche, der Petrusfelsen des Anti-Porn in der Technologie und die eigentlich, als ob man irgendjemand davon abhalten könnte, quasi durch eine Terms of Service Agreement irgendjemand davon abhalten zu können, das Zeug tatsächlich für sexuelle Tätigkeiten zu missbrauchen, ist natürlich vollkommen absurd. Klar, die Leute machen mit der Technologie, was auch immer sie mit der Technologie machen wollen. Und ist eh klar, dass eine der ersten Geschichten, die mit den Google Glass Sachen passiert ist, natürlich so die erweiterte Form von Gonzo Porn dann war. Ja? Und das lässt sich auch nicht stoppen. Und die Frage ist auch immer, warum soll man es stoppen? Ja? Wir haben hier einen sehr schönen Limerick, der ist aus dem Jahre 1947 von John von Neumann, einer der Typen, der die Atombombe gebaut hat, einer der Urväter des Computers. There was a young man named Klein who invented a fucking machine. Concave or convex, even sex was remarkably easy to clean. Ja? Das ist ein Zitat aus dem Jahre 1947, wo über fucking machines gesprochen wird. Und natürlich ist es klar, dass die fucking machines eigentlich recht relativ früh Einzug halten. Also es gibt dokumentierte Fälle von fucking machines aus den 50er Jahren, weil das Zeug ja nicht besonders aufwendig ist. Ich meine, das ist sehr 19. Jahrhundert. Ich meine, das ist ein Dildo, der sich halt an einem Motor nach vorn zurück bewegt. Also es ist nichts Besonderes. Ja? Und Vibratoren und Dildos und sowas gibt es ja schon ewige Zeiten. Aber es ist sehr spannend, wie das vor allem dann in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren ganz interessant wird, dass Leute dieses Zeug sich selbst bauen. Also ich würde mal sagen, 80% der Sexmachines, die es draußen gibt, sind selbst gebaut. Meistens vom Ehemann für die Ehefrau. Da gibt es einen großen, gerade in den Vereinigten Staaten. Es gibt sogar einen Newsgroup von christlichen Sexmaschinenbauern, wo dann zum Teil Sexmachines dann wieder weiterverkauft werden, weil Ehen zu Brüche gehen, aber die dürfen dann quasi nur verkauft werden an andere funktionierende Ehen. Also man kann die Sexmaschine nicht einfach an irgendjemanden verkaufen. Nein, die christlich gebaute Sexmaschine der gescheiterten Ehe muss quasi an eine funktionierende Ehe weiterverkauft werden und so weiter. Das sind eigenartige Transaktionen. Aber es gibt viel, das ist Gott, Faxilla. Faxilla schaut aus wie Nummer 5 aus dem gleichnamigen Film. Ich glaube, der ist Nummer 5 lebt, hieß der Film in den 80er Jahren. Ist vom selben Typen gebaut worden, wie der Typ, der den Robot für Nummer 5 lebt gebaut hat. Der ist mittlerweile eigentlich arbeitslos, weil es viel einfacher ist, Robots in CGI darzustellen. Der Typ lebt aber davon, mittlerweile einfach Sexmaschinen zu bauen und verkauft die halt dann zum Stückpreis von 50.000 bis 100.000 Dollar an irgendwelche Leute, zum Teil die Pornoindustrie, zum Teil Privatkundinnen und Privatkunden. Und ich meine, ich finde ihn sehr schön. Ich meine, der hat einen riesigen quasi Male Gaze-Dödel da vorne und eine Licking Chainsaw. Das kann ich relativ schwer probieren. Und deswegen ist er so beeindruckend, das ist schon sehr groß. Aber ja, der wird hauptsächlich eingesetzt quasi für die Pornoproduktion bei fuckingmachines.com. Aber es gibt unendliche schöne Geschichten von Sexmachines im privaten Bereich. Und natürlich auch die neue Bewegung, das ein bisschen aus dem Bereich wegzukriegen, weil Sexmachines eigentlich eine sehr phalluszentristische Geschichte sind. Aber das CBM zum Beispiel und andere dieser Produkte versuchen ja halt auch andere Möglichkeiten der Stimulation einzusetzen. Gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Do Androids sleep with electric sheep? Es gibt natürlich schon lange, lange Zeit, gerade in der Vorstellung, Vorstellungen von was ist von Sexmaschinen und Sex und Technologie. Also solange es eigentlich sowas wie Science Fiction gibt oder Fantasy und Legenden, gibt es in irgendeiner Art und Weise sind Geschichten von Golems, die aber auch irgendwie Sex und dies und bla bla bla. Das ist eine der ersten Kollektionen von Science-Fiction-Geschichten über Sex von 1972, Eros in Orbit. Und natürlich sind viele der Geschichten da drin auch natürlich mit Robots und so weiter. Eigentlich ist ab dem Moment, wo der Terminus Robot definiert wird, so in den 20er Jahren, das ist ein tschechisches Wort für Sklavenarbeit, eigentlich sobald das eingeführt wird, als Topos in der Science-Fiction-Literatur, nächster Schritt ist eh klar, dass es natürlich Sex-Robot-Sklavinnen gibt und diese ganzen Geschichten. Generell ist Science-Fiction und Sex eher so auf dem Niveau. Also, ja, Oder auf dem Niveau, das ist jetzt kein Robot natürlich, aber dieses UFO von den frühen, also von 70er Jahren, wo man dann immer denkt, dass es an welchem Grund hat es eigentlich, dass Astronautinnen so ausschauen müssen. Naja, klar, der Grund ist der männliche Blick natürlich, aber also, warum? Naja, gut, ja. Aber, ich meine, auch jemand wie Steven Spielberg, der AI natürlich vollkommen verschissen hat, aber ich hätte gern Kubrick gesehen, wie er scheitert daran, und nicht Spielberg. Aber natürlich, einen Kinderroboter zu haben, der als besten Companion einen Sexroboter, einen Gigolo-Roboter hat, ist natürlich schon mal ein sehr schönes Bild quasi, der dazu gezwungen ist, quasi sexuelle Leistung zu erbringen und der dazu gezwungen ist, quasi kindliche Emotionalleistung zu bringen. Das ist natürlich sehr schön. Aber auch Battlestar Galactica, die letzte Version, es kommt ja übrigens jetzt eine noch neuere Version, ist natürlich quasi, einerseits natürlich geht es die ganze Zeit um Gender, es geht natürlich die ganze Zeit um Machtstrukturen, es geht die ganze Zeit um nicht wissen, wer ist. Und natürlich, es geht extrem stark um Sexualität und Nicht-Sexualität und ich weiß nicht genau, wie das jetzt zusammenfasse. Ist übrigens auch einer der wenigen Serien, die ich kenne, die sie tatsächlich quasi als staatstragende Religion Polytheismus haben. Was natürlich auch sehr stark mit der ganzen Geschichte von Wahrheit und Nicht-Wahrheit zu tun hat und was ist real und was ist nicht real und wer ist jetzt eine Maschine und böse und wer ist keine Maschine und gut, aber das löst sich natürlich alles dann mit der Zeit auf. Aber das ist natürlich auch ein gutes neues Beispiel für Sexmaschinen. Und das zum Beispiel ist eine Asciporn-Version von Star Wars. Und die schönste Szene natürlich ist See What You Can Do With Him. Na, das schauen wir uns an, was der R2-D2 so leisten kann. Ja. Ian M. Banks hat ein ganz großartiges Buch geschrieben, das ich empfehlen kann im Bereich von Sexualität, aber auch sexueller Gewalt und Gender-Differenzen, das heißt Player of Games. Ich habe nicht so viel Zeit, schreibt es euch echt auf eure Bücherliste, falls ihr es noch nicht gelesen habt, und lest es bitte. Das ist eines der besten Bücher, das in den 90er Jahren rausgekommen ist. Ja. Das Bild hier ist eine Bekannte von mir und ich habe sie auch gefragt, ob ich das zeigen darf, weil es ein Privatfoto ist. Und sie hat gemeint, ja, absolut, fühlt sich sogar geehrt. Die Geschichte dahinter ist, das hat nämlich auch was mit Sexualität und Science Fiction zu tun. Ihr persönlicher Fetisch ist die Vorstellung, dass sie mit Han Solo Sex hat, der in Carbonit eingefroren ist. Und das ist natürlich relativ einfach für sie. Sie hat lange gebraucht, da quasi die richtige Möglichkeit zu finden. Natürlich ist es so ein Vakuum-Bett. Weil sie das als sexuelle Technologie nicht kennst, das ist einfach, Leute legen sich halt hin und dann wird quasi mit diesem Latex die Luft rausgesogen. Man kann sie einfach nicht mehr bewegen. Man ist quasi so am Bett, am Boden quasi so fest genagelt. Und sie findet es halt unglaublich geil, die Vorstellung, dass das quasi jetzt ein Han Solo ist. Und könnte ja auch sein, man sieht es nicht so wirklich. Also, aber ja. Aber das ist super. Sie hat lange gebraucht, Jahre lang rauszufinden, wie sie diese Fantasie umsetzen kann. Hat ein bisschen auch Angst gehabt davor, sie dann umgesetzt zu kriegen und dann ist sie nicht so geil, wie sie gedacht hat. Aber nein, sie ist, glaube ich, sehr zufrieden. Sie hat auch quasi Geld investiert, um sich diese Vakuum-Bett-Geschichte zu kaufen. Das ist auch alles nicht so billig. Das ist aus dem Jahr 1992, das ist das erste Mainstream-Bild eines Virtual-Sex-Dings aus Rasenmähermann, ein ganz furchtbarer Film, er ist noch furchtbarer als Transcendence, aber ungefähr dasselbe Content. Trotzdem interessant, wie das damals präsentiert worden ist und wie man sich halt vorgestellt hat in so einer eigenartigen Zukunftsvorstellung, wie wird VR und Brain-Sex ausschauen, so amorphen Körperverschmelzungs- Darstellungen. Das hier, so ungefähr 4 oder 5 Jahre später, ist die Borg Queen, die Data küsst. Und man sich halt immer die Frage stellt, warum brauchen die scheiß Borgs eigentlich sowas wie eine Queen? Also sind die nicht hallo? Warum muss sie natürlich quasi als weiblich definierte Queen quasi natürlich den Data verführen, der männlich ist? Natürlich, da kommt wieder die ganze sexistische Scheiße mit rein. Aber auch das ist eines der Dinge, wenn man Leute fragt, was sind quasi Robot-Sex und Science-Fiction-Sex-Szenen, die euch im Gedächtnis geblieben sind. Data und Borg Queen ist ganz oben. Ja?
und das möchte jetzt nicht freudianisch deuten, aber lassen wir es mal dabei. Und das ist natürlich jetzt die Hort, das ist Fanfiction. Das ist Fanfiction, da hat tatsächlich quasi ein Alien, da hinten sieht man auch schon den Facehager kommen, der dann keine Ahnung, was man macht, keine Ahnung, was noch gemacht werden muss.
Aber die Frage ist auch da, warum Aliens so Sex haben müssen. Warum müssen sie es? Natürlich, weil Leute auf das stehen. Und im Fanfiction-Bereich ist natürlich extrem wichtig, und der Fanfiction-Bereich und der Render-Porn-Bereich ist ein gigantisch großer Bereich, also sowohl im Schreiben von Geschichten, aber auch im plastischen Darstellen von Geschichten, wo unglaublich viel Zeit und Energie reinfließt, weil es die sexuelle Fantasie, die man gerne hätte, natürlich nicht geboten wird vom Mainstream-Markt, weil wer würde das machen? Also muss man es halt einfach selber machen, oder Frau. Das ist aus dem Spiel Spore, falls ihr euch noch an Spore erinnern könnt. Spore ist ja eigentlich ziemlich verreckt als Konzept. Die Idee war, dass man sich Creatures bauen kann, die evolvieren dann, und dann verlässt man den Home Planet und fliegt zu anderen Planets. Also das ist so ein Evolutionsspiel. Das erste, was die Leute gemacht haben, ist in Spore so Penis- und Titten-Creatures zu machen. Und ich glaube, 80% von Spore sind bis jetzt Penis- und Titten-Creatures. Und nichts anderes ist passiert. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass Spore die erste virtuelle Toilettenwand der virtuellen Sphäre geworden ist. Also weil dieses ganze Zeug natürlich... Oh, das ist ein schönes Spiel, was mache ich denn mal? Ich baue mir eine Creature. Und so einen Dödel muss das Creature-Ding haben. Und dann, was macht man damit? Ist eigentlich ein bisschen fad, naja, spielen wir was anderes. Und auf einmal ist es so ein Penis-Creature-Friedhof. Ja? Und naja, aber Menschen. Das hier, eine Freundin von mir hat das gemacht, die ist extrem into Star Trek Porn, you know. Und die macht halt diese Sachen selbst. Das ist auch ein Selbstporträt, by the way. Ja? Also sie ist natürlich Künstlerin, also da muss man schon ein bisschen was auch so künstlerisch drauf haben, um das herzustellen. Es gibt auch extrem schlechte, natürlich Fan-Erotik, aber das habe ich sehr spannend gefunden. Also sie hat quasi dieses Bild quasi, gibt es glaube ich in hunderten Varianten, weil das ist quasi genau ihre Fantasie, die sie halt immer und immer wieder zeichnet und zeichnet und zeichnet. Und das hier, naja. Warum? Aber ich glaube, man braucht viel Gleitmittel. Also das ist das Einzige, was ich sagen kann dazu. Und das ist natürlich creepy, ja. Es ist creepy, aber jetzt kommt's. Noch viel creepier. Aber ich hätte mir gedacht, Menschen hassen Jar Jar Binks so sehr, dass das eigentlich umgedreht sein müsste und Jar Jar Binks müsste gefickt werden die ganze Zeit. Aber es ist scheinbar nicht so, ja. Es ist kein Hassporn, es ist tatsächlich schon Liebesporn, scheint es zu sein. Es gibt nämlich relativ viel davon. Und ja, Rule 34 heißt, wenn man darüber nachdenken kann, gibt es wahrscheinlich Porno davon, und für Jar Jar Binks trifft es definitiv zu. Also Jar Jar Binks Porno gibt es ja relativ viel, ungefähr in der Konfiguration. Für mich das ist das irgendwie so eine erweiterte, Render-Porn-Variante von so 70er-Jahr-Lederhosen-Porno irgendwie, weil Jar Jar Binks ja so eine komödiantische Clown-Figur ist, und die dann quasi in so einem Porno-Kontext zu setzen ist, wie so ein Herbert Fuchs oder so, der dann wieder auftaucht in dem Bereich. Aber ich nehme es als Beispiel, nur das sind so Render-Porn-Varianten, die ungefähr so 10 Jahre alt sind, so von der Auflösung her. Also das ist sogar noch viel älter, das ist, ich meine, Klick. Ja. Aber natürlich, mittlerweile sind schon viel mehr möglich. Also das ist natürlich kein Render-Porn jetzt, aber das ist 300, also der alte 300, nicht der neue. Und wenn man sich vorstellt, dass es mittlerweile relativ einfach möglich ist, auch in Videos sowas zu machen oder sowas zu machen, dann ist die nächste Frage, wie lange wird es eigentlich dauern, bis es billiger ist, quasi das einfach rauszurendern, ein paar Pornodarsteller in so Tracking-Suits reinzustecken wie das hier, die ganzen Standard-Varianten einfach aufzunehmen und das Zeug einfach rauszurendern, weil es einfach noch billiger ist, als Leute dafür zu bezahlen. Ja? Wenn man sich das anschaut, das ist eigentlich 100% Pixel, wenn der Typ hat so mal ausgeschaut und dann schaut so aus. Also ich finde das schon sehr geil. Also das ist Hentai in der Version, also ein Tentacle-Porn mit dem sofort. Ja. Also, absolut. Ja. Die Frage ist dann natürlich, in welche Richtung das geht, und ich habe da als Beispiel Lolita mitgebracht. Lolita ist ein Film aus den 90er Jahren, Und die hatten das Problem, dass die Hauptdarstellerin einfach noch nicht 18 Jahre alt war. Aber es ist halt sehr wichtig, dass es in Lolita quasi nackte Brüste gab. Das war dem Regisseur sehr wichtig. Macht ja auch ein bisschen Sinn. Und das Problem war allerdings, sie war noch nicht 18 Jahre alt, also man konnte keine Nacktaufnahmen mit ihr machen. So, was dann passiert ist, ist, sie haben ganz einfach in guter alter, relativ neuer Video-Cut-and-Paste-Weise die Brüste von einer über 18-Jährigen auf die Brüste der 18-Jährigen draufgeklebt und dann gab es auf einmal kein Problem mehr. Und die Leute haben es auch gar nicht gemerkt, dass es andere Brüste sind, aber sie haben das machen müssen, quasi um legal zu entkommen, dass man das jetzt zeigen will, aber nicht zeigen kann. Ja? Und diese Chimären werden wahrscheinlich immer und immer wieder eingesetzt und dann auch natürlich auch viel einfacher. Eine provokante These stelle ich mal in den Raum, weil immer über Kinderpornografie diskutiert wird. Die Vorstellung, dass es sowas wie absolut realistischen Kinderporno gibt, der allerdings nie ein Kind gesehen hat, weil es vollkommen sozusagen rausgerendert ist, sozusagen, wo nie ein, quasi ein Gewaltverhältnis entstanden ist, weil Kinderpornografie ist ja deswegen verboten, weil es quasi ein Gewaltakt gegen ein Kind ist. Ja? Wenn es kein reales Kind ist, wenn es vollkommen virtuell hergestellt ist und niemand dadurch quasi an Leib und Leben bedroht wird, ist dann die Frage, warum kann man das nicht zeigen? Und das ist natürlich eine sehr provokante Frage, weil es gibt natürlich für und wieder, und wir könnten wahrscheinlich stundenlang über das jetzt diskutieren, aber die Frage ist eigentlich nicht, wann das passieren wird, ob es passieren wird, sondern wann es passieren wird. Das ist die Frage. Und zum Teil bin ich sogar der Meinung, dass es zum Teil sogar längst passiert, aber man weiß es noch nicht so genau. Ja? Das ist auch natürlich eine logistische Fragestellung, eine legale Fragestellung, und da muss sich natürlich die Gesellschaft, was auch immer dieses komische Ding Gesellschaft ist, natürlich auch die Frage stellen, wie schaut das aus mit technologischem Fortschritt und wie holt man das ein? Ich meine, wir kennen die ganze Diskussion über Privatsphäre, die eigentlich nicht zu gewinnen ist, weil Moore's Law immer über die Privatsphäre gewinnen wird. Ähnlich ist es wahrscheinlich mit diesen Sachen dann auch. Wie legen wir denn die Zeit übrigens?
Ja.
Ein bisschen mache ich noch, ich gehe schnell durch. Das sind ein paar andere Beispiele, die ich sehr interessant finde, die wir bei der Ars Electronica natürlich auch gezeigt haben. Ein Jahr hieß auf Intercourse and Intracourse. Es ging um Sexualität, Genetik, Biotechnologie, Wetware, Körpermodifikationen. Das sind natürlich alles im weitesten Sinne natürlich auch Technologie. Und es gibt natürlich sehr viel in dem Bereich mittlerweile, also Sexpuppen, die relativ realistisch ausschauen. Ab dem Moment wird es spooky und uncanny valley, wenn dieses Zeug sich beginnt zu bewegen, dann ist es meistens ein großer Upturn. Ja? Und da ist jetzt extrem viel Research im Moment passiert über so Mikromotorik und sowas, um das Zeug ein bisschen sich smoother bewegen zu lassen. Aber die Frage ist natürlich, und das haben wir uns auch ein bisschen damals gestellt, warum geht man nicht überhaupt einen ganz anderen Schritt? Und irgendwann einmal wird es wahrscheinlich relativ einfach möglich sein, Craig Venter und anderen Leuten zum Dank, Craig Venter ist kein besonders guter Freund von mir, aber egal, dass man sagen, eigentlich quasi Sextiere züchten könnte. Also sagen, dass man tatsächlich ein Objekt, das künstlich kreiert worden ist, das einfach nur dazu da ist, quasi Sex zu haben, aber ein funktionierender, lebender Organismus ist. Sowas wie quasi so ein Sex-Pokémon, aber aus Fleisch und Blut sozusagen. Ja. Nicht so weit hergeholt, wenn man das ein bisschen so in die Zukunft weiterdenkt. Und natürlich auch andere Beispiele, die nicht so spekulativ sind. Ein Freund von mir lässt sich tatsächlich quasi auf seinem Penis einen spezifischen Pilz wachsen. Er kann deswegen quasi auch nicht ohne Kondom Sex haben, weil er natürlich niemanden mit diesem Pilz anstecken will. Aber dieser Pilz macht seinen Penis so spröde und so interessant anfühlend, dass er das jetzt ungefähr schon 5 oder 6 Jahre aufrechterhält, diesen Pilz auf seinem Penis. Ja. Das ist natürlich auch Technologie, weil der Typ ist Biotechnologe und der weiß, von was er spricht. Und macht das natürlich auch in Selbsttests natürlich, aber das ist Technologie. Also sagen wir, genauso wie Kondomtechnologie ist und natürlich auch Viagra oder die Pille natürlich auch Technologie ist. Man stellt sich vor, was das mit der Welt gemacht hat. Also die Einführung der Pille ist ein großer Sprung in der Technologie, aber auch quasi in der Körperpolitik natürlich. Und Viagra dasselbe natürlich in einer anderen Art und Weise. Und diese neuen Dinge werden sich weiterentwickeln. Naja, vielleicht hat man dann irgendwie mal
nebenan den Typen da sitzen. Was weiß man? Leave the robots' testicles alone? Ja, vielleicht braucht man keine Roboter mehr. Vielleicht wird es aber etwas mehr sein als ein Robot. Das ist eine schöne Installation von einem Wissenschaftler und einem Künstler gemeinsam. Dieses Ding ist eine künstliche Zunge und dieses Ding sammelt Daten. Also es ist tatsächlich, soll irgendwann einmal eine echte Zunge ersetzen können, was natürlich überhaupt nicht möglich ist, aber es sammelt immerhin Daten. Ja. Und die Installation bei der Asynchroniker war dann quasi dieses sehr erotische Bild des Lollipops, der Lutscher, der da quasi von der Zunge geleckt wird, was sehr erotisch aufgeladen ist als Bild, aber gleichzeitig halt quasi aufgedröselt in Terabytes auf Licking Data, die dann halt immer noch irgendwo von der Festplatte herumliegen, aber das ist natürlich sehr schön, wenn man das so betrachtet. Das war Pflanzenpornografie, wo ein Künstler sich die Frage gestellt hat, kann man irgendeine Art von Lichtpattern zusammenbekommen, die man auf Pflanzen drauf projiziert, um die Pflanzen sozusagen in ihrer Art von Sexualität, die sie haben, zu erregen. Ob das jemals funktioniert hat, weiß ich nicht, ist natürlich alles sehr spekulativ, aber als Installation war das ein sehr schönes Ding. Und das hier ist ein Produkt, das für Bauern angeboten wird, wo man dann sozusagen feststellen kann, ob es die Kühe auf der Weide auch ordentlich treiben. Ja? Und diese Daten werden dann quasi über die Base Station quasi weitergesendet. Ah, und dann weiß der Bauer natürlich, aha, die Heidi hat mit dem Alfred und vielleicht, und wir wissen ja genau, wie lange das normalerweise dauert, bis die Kälber kann kommen und so weiter und so fort. Also die Biopolitik, die sexuelle Biopolitik der Kühe, sozusagen so als Datenporn irgendwie, wo der Bauer drin sitzt und schaut, ah, es geht gerade wieder was los. Ja? Und das hier ist, deswegen ist es sehr technologisch, hat mit Biotechnologie im eigentlichen Sinne nichts zu tun, außer die angenehme Nebengeschichte, dass es ein Steampunk-Vibrator ist. Und Steampunk funktioniert ja mit Dampf natürlich. Und das Problem war, dass die Annie Niehau, die dieses Objekt gebaut hat, im Bauen erst draufgekommen ist, dass sie das Ding nie verwenden kann, weil ein Steampunk-Vibrator natürlich mit Dampf betrieben so heiß wird, dass er sich von innen kauterisieren würde, wenn sie dieses Ding verwenden würde. Das ist natürlich eine schlimme Vorstellung, kann ich mir vorstellen, für Frauen. Man will nicht von innen gekocht werden in der Vagina. Und sie hat dann quasi den Ausweg, sie hat quasi was gebaut, was sie nie verwenden kann, und der Ausweg ist dann, dass sie es über Druckluft jetzt macht, was auch sehr laut ist mit so einem Kompressor oder irgend sowas. Aber naja, näher wird sie nicht dran rankommen an die Erfahrung, quasi das Ding zu verwenden unter Steampunk-Bedingungen. Es sei denn, sie macht irgend so ein Keramik-Coating oder sowas drüber, aber das ist ja auch nicht wirklich Steampunk. Also das funktioniert ja nicht. Ja. Und das hier ist ein Controller, das ist ein ganz normales Atari-Spiel, wo man so einen Panzer, der schießt, auch schönes Bild natürlich, verwendet, und es kann entweder quasi, indem man quasi entweder quasi den Dildo verwendet als Kontrollobjekt, oder bei Männern quasi the great gender unifier is your asshole, ist, wenn man quasi einen Buttplug verwendet und quasi die Kegelmuskulatur verwendet, um den Buttplug zu drücken und damit dann schießt oder kontrolliert. Also es geht sozusagen für Männer als auch für Frauen. Und das hier ist aus der großen und wunderschönen Welt der Elektrostimulation, die man natürlich nicht verwenden, nicht vergessen darf. Das wissen wenige Leute, dass es das gibt, aber das ist eine der größten Subkulturen, ich würde sogar nicht mal Subkultur eigentlich nennen, im sexuellen Technologiebereich, wo natürlich Elektrostimulation angewandt wird, quasi. Wir sind natürlich Körper, die elektrisch funktionieren und elektrochemisch. Also was passiert, wenn man gewisse Teile des Körpers Ströme durchjagt, wie lange kann man die durchjagen, wie intensiv können die sein? Und da gibt es diesen Herrn da, den Uncle Abdul, den ich damals interviewt habe bei der Asynchroniker, der dieses großartige Buch Juice geschrieben hat. Das ist eigentlich, ich mag ja den Begriff Citizen Science nicht, weil Citizen ist ja so ein bürgerlicher Scheißbegriff, aber der ist jetzt mal trotzdem Citizen Science.
der vor 40 Jahren oder so angefangen hat, weil ihn das halt persönlich, der ist Elektriker, das hat ihn persönlich interessiert und erregt, quasi Ströme durch seinen Körper durchzujagen. Und der hat auch angefangen hat, das aufzuschreiben und tatsächlich Messungen zu machen. Wie viele Volt kann ich durch meine Vorhaut durchjagen für 12 Stunden, ohne dass das wirklich gefährlich wird und so weiter. Und der hat diese Sachen alle aufgeschrieben und vielen Menschen das Leben gerettet, glaube ich. Weil gerade in dem Bereich Menschen das einfach nicht wissen. Man weiß gewisse Sachen. Man weiß vielleicht gerade noch, man soll keinen hohen Strom quasi von einer Seite des Körpers zur anderen schicken, weil das Herz dazwischen liegt. Aber so feine Details und was kriegt man nach 3 Stunden, wenn das angeschlossen ist am Brandblasen etc. etc. Er hat das alles aufgeschrieben und deswegen haben wir ihm auch das Lebenswerk, den Lebenswerkpreis der Ars Electronica verliehen, weil er das tatsächlich wirklich aufgeschrieben hat und es ist ein wissenschaftliches Standardwerk, eigentlich kann man es nennen, zum Bereich sexueller Elektrostimulation. Space Racy war unsere Ars Electronica zum Thema Raumfahrt. Das ist eigentlich so, dass niemand aufkommen ist. Ich finde das gut. Und das hier, klassisches Pornobild natürlich, ist aus der PR-Kampagne für das Uranus Experiment aus dem Jahre 1996. Der erste Pornofilm, der einen Cam-Shot gezeigt hat in realer Zero Gravity, also wo sie so einen russischen Parabelflieger gebucht haben und für den Film dann tatsächlich in Zero Gravity dann quasi abgespritzt wurde und das war der große Seller, der große der Unique Selling Point für den Film war, man sieht tatsächlich Pornstar X quasi abspritzt und das driftet dann so weg in der Schwerelosigkeit. Ja. War glaube ich auch ziemlich schwierig, das so hinzukriegen. Und das ist also im Bereich von Weltall, zumindest Weltall, Fantasie-Weltall, aber reale Schwerkraft. Es gibt da sehr viele Diskussionspunkte natürlich. Bis jetzt ist noch nicht klar, ob eigentlich jemals jemand im Weltall tatsächlich schon Sex gehabt hat. Es ist davon auszugehen, dass es passiert ist. Auf jeden Fall haben Leute schon gewichst oben. Das ist absolut so ein unhinterfragt. Aber ob es tatsächlich schon tatsächliche entweder homosexuellen oder heterosexuellen also ein Geschlechtsakt schon durchgeführt wurde, keiner will darüber reden. Also man kann die NASA nicht fragen, man kann die Russen nicht fragen. Und die Russen sind sowieso sehr misogyn, was ihr Raumfahrtprogramm betrifft. Das hat ein bisschen was mit dem Korolev zu tun aus den 60er Jahren noch. Egal. Ja. Aber Space ist natürlich nicht nur der Space generell, sondern es ist der architektonische Space, es ist der Space der Computerspiele etc. Die Frage also, warum Bordelle so ausschauen, wie sie ausschauen, ist sehr interessant im architektonischen Bereich. Oder auch die Frage, wie der männliche Blick natürlich auch Räume definiert und gestaltet im sexuellen Bereich. Das hier ist ein Foto von Rich Gibson, der da unten sitzt, der sich die Frage gestellt hat, na, wie schaut denn Australien aus? Oder, well, do you remember how the project was called? Something about Australia. Personal Portraits of Australia, wo es ihm darum gegangen ist, dass sie quasi fast mikroskopische Aufnahmen von Körper, von intimen Körperbereichen zu machen, von Menschen. Und man glaubt auch fast wirklich, das ist eine Landmasse, irgendeine Vulkanlandmasse irgendwo. Natürlich ist es das nicht. Etc. Aber das ist natürlich auch ein Raum und wir gestalten den Raum in der Größe. Und als Monochrom-Projekt, das im Rahmen der Arse entstanden ist, das war das Six Feet Under Club, wo wir tatsächlich gesagt haben, was ist denn einer der intimsten, gleichzeitig auch furchtbarsten Räume, die es gibt? Es ist der Sarg und der Sarg, der noch dazu eingegraben ist. Also warum das nicht anzubieten als Möglichkeit, dass Leute sich zu zweit oder zu dritt so viel halt in den Sarg reinpassen, sich von uns lebendig begraben lassen für 20 Minuten, um dann da poppen zu können im Sarg. Und das haben die Leute sind pärchenweise Schlange gestanden. Ich glaube, wir hatten einen Dreierversuch mal, aber das ging sich dann platzmäßig nicht aus. Aber man muss sich halt vorstellen, also wir haben das so ausgemessen, wie groß muss der Sarg könnte das überhaupt funktionieren von der Bewegung her, dass man sich in den Sarg reinlegt und es nicht zu eng wird, haben wir dann so Test-Fornications durchgeführt und haben wir dann dieses Ding halt gebaut und in San Francisco haben wir das natürlich nicht irgendwo eingraben können, sondern wir haben so eine Dumpster-Mulde bestellt mit Dreck drinnen und das war das erste Pärchen, das wir eingegraben haben, das war ein lesbisches Pärchen und die waren auf ihrem ersten Date und das hat mich sehr gefreut, dass man auch im ersten Date schon quasi ein lesbisches Pärchen eingräbt, die sich dann lange darüber unterhalten haben, wie man sie eigentlich reinlegen soll, weil man kann so Stellungswechsel drin nicht so gut machen. Ja. Ich kann schon jetzt darauf hinweisen, Ende November dieses Jahres werden wir das auch wieder in Wien machen, in der Schwelle 7, also wenn ihr das tatsächlich ausprobieren wollt. Ihr könnt es natürlich auch Solo-Rides machen, auf Abwichsen drin, ist ja kein Problem. So oder so, vollkommen egal, oder mit Buttplug. Dann meldet euch doch bitte bei mir oder auch beim Günther und wir werden euch ein Plätzchen verschaffen bei dieser ganzen Geschichte. Wir hatten das dann auch in so einer Art, wenn die Leute das wollten, dann draußen übertragen in so einer Paris Hilton grünen Nachtsichtkamera. Ästhetik. Ja, School System, wie schaut es aus? Ich sollte dann schauen. Ich gehe gerade jetzt ganz schnell durch, wir haben so viele schöne Sachen da. Ah, das ist ja. Ja, das kann ich erzählen. Wir haben heuer, und das ist in 2 Wochen, wieder die nächste Ars Electronica, wo es um Trans-Stern von Stern geht, also Transsexualität, Transgression, Transformation, Transistor, alles was mit Trans zu tun hat, und das wird sehr spannend. Könnte auch das sein. Letzte Geschichte, was wir dort präsentieren werden, ist das Eva-Projekt. Da gibt es nämlich diese ganz eigenartige, schöne Geschichte von der Rubber Hand Illusion. Und die Rubber Hand Illusion, da ist dieses Ding, schaut dann so aus, wird dann so eine Weltpremiere dort sein. Die Rubber Hand Illusion tricks your brain into thinking that some object is part of your body. It happens when you see touches on the object that are synchronized with touches on your skin. Also die grundsätzliche Idee ist, kann man sowas wie einen Strap-on, der mit bauen, der mit dem Körper verbunden ist durch Druckpunkte, wo tatsächlich zum Beispiel eine Frau das anziehen kann und das Gefühl hat, tatsächlich einen Schwanz zu haben. Ist das möglich? Und die arbeiten an dieser Geschichte und es ist eigentlich super DIY und wieso ist noch niemand auf die Idee gekommen, das einzusetzen, aber es gibt da sehr viel Innovation und wir sind froh, dass wir bei der Ars Electronica das auch präsentieren können. Ja? Also, arse-electronica.com gibt es natürlich auch auf Facebook als Discussion Group, falls ihr euch da anmelden wollt. Es gibt es natürlich auch als Bücher. Eines der Bücher wird heute hier am Abend auch präsentiert. Und in Real Life ist es natürlich ja in San Francisco natürlich dieses Jahr. So ist es. Als Schlussbild habe ich noch was Schönes für euch und ich bedanke mich herzlich. Yep.
Wer Fragen hat, dann nehmen wir uns gerne. Das ist ein Mikro haben. Wir machen über Tischnet häufig so eine kurze Erwischungsphase und die haben die Zeit los, also vielleicht noch die Möglichkeit geben.
Ich würde sagen, ein, zwei Fragen maximal, weil ich war eh schon so lange wahrscheinlich. Aber gibt's was? Bitte!
Ja, das ist jetzt eine Frage. Reichen wäre, weil der Name mir enthalten ist. In der Entwicklung der Haptik steht da fest, dass wir anfängt mit einem Display und in dem eine Kugel ja tatsächlich drücken soll. Also damals in dieser Vorstellung von diesem tollen Ständen, von diesem Masterkreis, der alles, alle Reize übertragen kann. Ist in dieser Mittelklasse, dass man dann mittlerweile so weit gegangen ist, dass man eher einzelne Gadgets entwickelt. Und das war dann jetzt da überhaupt nicht immer, dass wenn, also Vibration und Druck sind ja im Wesentlichen als eingesetzten Tools dabei. Also es gibt tatsächlich die überzeugendsten Gadgets, jedenfalls auch für den privaten.
Ja, also ich sehe gerade, das sind so klassische diese Druckeier und sowas, ist eh klar. Im konkreten Fall ist das zusammengeschaltet mit einem Device, das quasi neben das Bett gestellt wird. Und je nachdem, wie man sich im Bett drin bewegt, vibriert das Ding anders. Also was sehr schön ist, dass es sehr viel Innovation gibt im Bereich von quasi Sensorik, zusammengeschaltet mit haptischen Interfaces. Und der Karl Matschulis ist da ganz, ganz dick dran und macht da sehr viel. Dessen Webseite heißt slashdong.org. Also der arbeitet sehr viel an haptischen DIY-Interfaces im Moment. Ja.
Meine Texte zu legen, aber ich habe die Technik, die wir hier zeigen, so
Ja, also das, was ich normalerweise auf diese Frage antworte, ist, selbst sowas wie Facebook ist ein erotischer Raum, wenn es ein erotischer Raum sein soll. Das kann alles sein. Ja. Was ich meistens sage, ist, dass es ist komisch, dass die trotz allem noch mehr Männer daran interessiert sind, quasi Gadgets zu bauen, ne? Und Frauen sie dann gerne verwenden, ne? Aber da gibt es immer noch so quasi so ein Gender Gap zwischen wer macht das Zeug und wer verwendet das Zeug dann oder wie wird das definiert. Generell ist es eben so, dass in der Verwendung von Technologie die Männer da immer so ein bisschen so einen Schritt zurück machen. Weil dass jemand sogar im engsten Freundeskreis zugibt, dass er einen Buttplug hat, das ist für Männer schon mal ein großer Schritt. Ich habe 3 und ich mag nur 2 davon. Ja. Der dritte wird nie verwendet, weil es kein Sinn hat. Ja. Aber trotz allem, was ich für Frauen das so ist, dass die schon relativ früh eigentlich das relativ normal ist, dass man Dildo oder einen Vibrator hat. Das heißt, quasi die Auseinandersetzung von Frauen mit Sexualität und Technologie beginnt schon sehr früh. Für Männer beginnt sie nie. Es sei denn, man schaut sich ein Porno-Video oder sowas an, je nachdem, wie man das macht. Und das ist für mich sehr spannend. Wie man da quasi auch in der Wahrnehmung, was Technologie ist, was ändern kann. Und ich glaube, es ändert sich schon sehr viel. Also das, was ich in den letzten, seit 2007 mitverfolgt habe und was man an öffentlicher Diskussion mitbekommt und was man auch Leute darüber erzählen hört, was sie jetzt versuchen und nicht versuchen, das hat sich, ich würde mal nicht sagen, radikal geändert, aber da hat man schon gemerkt, da ist Zeit, sozusagen die Donau runtergeflossen und es passiert jetzt mehr, auf jeden Fall. Ja.